Magazin International.
Herzlich willkommen beim Magazin International von Radio Flora im Internetradio oder am Computer unter www.radioflora.de. Im Studio heute Axel Kleinecke. Unsere Sendung heute hat das Thema Fluchtursachen. Flüchtlingsströme sind ein globales Phänomen. Menschen machen sich auf den Weg, weil sie vor den Schrecken von Kriegen fliehen, weil sie politisch verfolgt werden oder zu verfolgten ethnischen Minderheiten gehören. Viele fliehen auch vor Armut, Not und unmenschlichen Lebensbedingungen. Eigentlich gehört die Reisefreiheit zu den Grundrechten der Menschen, und diejenigen, die um politisches Asyl bitten, müssen nach internationalem Recht ohnehin in einem Land ihrer Wahl Schutz finden können. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus, wie es sich bei der sogenannten Flüchtlingskrise der letzten Jahre speziell bei uns in Europa gezeigt hat. Neben den kaum vorstellbaren Schrecken des Syrienkrieges, die die Menschen bei uns in der Insel des Wohlstands und der Stabilität in den Ländern Europas Schutz suchen ließen, kamen und kommen weiterhin Menschen aus Afrika und aus Afghanistan in großer Zahl. Man nennt sie Wirtschaftsflüchtlinge, doch was die Mehrzahl dieser Menschen dazu gebracht hat, ihr Zuhause aufzugeben, ist nicht die Suche nach einem luxuriösen Leben mit besserem Verdienst in Europa. Es ist der Verlust ihrer wirtschaftlichen Existenz zu Hause und existenzielle Not, die sie den gefährlichen und schwierigen Weg nach Europa antreten lässt. Gesellschaftliche und wirtschaftliche Instabilität, die die Menschen unter korrupten Regimen in Afrika an Leib und Leben bedroht, macht sie zu echten Flüchtlingen, die mehr verdienen, als bei uns feindselig abgewiesen zu werden, in Lagern zusammengepfercht und möglichst zahlreich wieder in ihre angeblich sicheren Herkunftsländer abgeschoben zu werden. Dieser Meinung sind auch bei uns in Deutschland noch immer viele Menschen, die den hier Gestrandeten bei der Eingliederung in unser Leben im Alltag hilfsbereit zur Seite stehen. Im Stillen und ehrenamtlich arbeiten zahlreiche Helfer und tragen erfolgreich zum Gelingen der Integration der Geflohenen in unserer Gesellschaft bei. Ein Beispiel für solche Integrationsarbeit in der Nähe von Hannover konnten wir im Magazin International vor kurzem vorstellen. Allerdings spiegelt die Regierungspolitik der europäischen Länder längst nicht mehr diese Anteilnahme und Hilfsbereitschaft wider, die es in Teilen der Bevölkerung noch immer gibt. Unter dem Druck von rassistischer Feindseligkeit und Fremdenangst werden Grenzen geschlossen und sogar Seenotrettung kriminalisiert. Der Tod Tausender im Mittelmeer wird in Kauf genommen, weil man meint, das Boot Europa sei voll. Hinter der politischen Diskussion der letzten Monate über die Frage, wie man die Flüchtlinge aufhalten kann, verschwindet aber die viel grundsätzlichere Frage, was man tun kann, damit die Menschen bei sich zu Hause bleiben können. Die europäische und die Weltpolitik haben ebenso wie die Wirtschaftspolitik durchaus Einfluss auf die Lebensbedingungen in Afrika. Die Wohlstandsinsel Europa ist mitverantwortlich für die Not in Afrika, denn die Profite unserer Wirtschaft haben strukturell etwas mit der Not und der Instabilität in afrikanischen Ländern zu tun. Die Ursachen für die uns bedrängenden Flüchtlingsströme sind also zu einem großen Teil hausgemacht, und diesen Fluchtursachen gehen wir heute in drei Experteninterviews nach. Das erste Gespräch mit Dr. Stefan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat hat zum Anlass ein Positionspapier aus dem Jahr 2017, das die Organisationen Pro Asyl, Brot für die Welt und Medico International gemeinsam veröffentlicht hatten. Dr. Dünnwald ist einer der Autoren des Papiers, und es geht um die Frage, was da im Namen der Bekämpfung von Fluchtursachen eigentlich so politisch entschieden wurde. Wir übernehmen das Gespräch von Radio Korax in Halle.
Fluchtursachenbekämpfung, dieses Schlagwort haben sich die Bundesregierung und die EU auf die Fahnen geschrieben, und unter diesem Schlagwort haben sie politisch verhandelt und gehandelt. Dummerweise scheint die Grenze zur reinen Fluchtbekämpfung da sehr fließend, wenn nicht sogar eher nicht vorhanden zu sein. Der Großteil der Beschlüsse, die da im Namen der Fluchtursachenbekämpfung getroffen wurden, dienen dazu, Menschen daran zu hindern, aus ihrem Land rauszukommen, statt ihnen wirklich Anreiz zu schaffen, dort zu bleiben. Potenziellen Schleusern andere Einkommensquellen geben, um zu verhindern, dass Menschen bei der Flucht geholfen wird. Oder Unterstützung der Polizei vor Ort beim Schutz der Innengrenzen. Das sind so Maßnahmen, die da in den letzten 2 Jahren eingeleitet wurden. Die Stiftung Pro Asyl, Brot für die Welt und Medico International haben gemeinsam ein Positionspapier veröffentlicht, das genauer aufschlüsselt, was da im Namen der Fluchtursachenbekämpfung politisch so verzapft wurde in den letzten 2 Jahren. Einen der Autoren, Dr. Stefan Dünnwald, habe ich jetzt dazu am Telefon. Er ist unter anderem beim Bayerischen Flüchtlingsrat, er ist Mitglied im Labor für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung und er ist beim Netzwerk Flüchtlingsforschung organisiert. Hallo.
Guten Morgen.
Ich habe eben schon von der fließenden Grenze von Fluchtursachenbekämpfung zu Fluchtbekämpfung an sich gesprochen. Und auch Sie haben im Titel des Positionspapiers, das heißt nämlich Fluchtursachenbekämpfung, da haben Sie das Ursachen in Klammern gesetzt. Es scheint also eine gewisse Differenz zu herrschen zwischen dem, was wir unter dem Begriff verstehen und dem, was die Bundesregierung und die EU daraus gemacht haben. Was genau verstehen denn die Bundesregierung und die EU unter dem Begriff Fluchtursachenbekämpfung? Und also haben Sie das jemals irgendwie so definiert? Und wie wurde dann entschieden, was denn diese Fluchtursachen eigentlich sind und wie sie zu bekämpfen wären?
Nun, ganz viel von dem, was die Bundesregierung oder auch die europäischen Gremien unter Fluchtursachenbekämpfung verstehen, ist zu verhindern, dass Flüchtlinge hierher kommen. Das bezieht sich auf den Fluchtweg, der verstellt, verbarrikadiert werden soll, wo Flüchtlinge schon quasi im Vorfeld in den Transitstaaten daran gehindert werden sollen, weiterzukommen. Das ist in dem Sinne tatsächlich einfach mehr Fluchtbekämpfung als Ursachenbekämpfung. Die Ursachen sind ja relativ komplex. Wir wissen, dass das sehr lange Zeit braucht. Wir wissen, dass es sehr viel auch Geld und Engagement brauchen würde, nach, weiß ich nicht, gut 65, 70 Jahren Entwicklungspolitik, die in Afrika nicht wirklich Erfolge hervorgebracht hat, wissen wir, dass es einfach nicht hilft, mit ein bisschen Geld und importierten Konzepten die Situation in diesen Ländern grundlegend zu ändern. Da ist also tatsächlich da wären andere Ansätze, neue Ansätze gefragt und die hat die EU und die hat auch Deutschland bisher nicht wirklich vorgesehen.
Wie kommt es denn, dass da so ein grundlegend anderes Begriffsverständnis vorzuherrschen scheint? Also ist das eine bewusste Entscheidung gewesen, Fluchtursachen irgendwie anders zu definieren?
Ich glaube, dass es zum einen einfach sehr viel mit Geld zu tun hat. Und mit der Frage, wie mittelfristig, langfristig können Konzepte gestrickt werden. Wenn man sich das anguckt, dann hat die Bekämpfung von Flüchtlingen zwar auch jede Menge Geld gekostet, aber doch nur einen Bruchteil dessen, was man jetzt ausgeben müsste, wenn man sich tatsächlich den Fluchtursachen widmen würde. Fluchtursachen hieße zu gucken, welche Konzepte sind für die Befriedung von Konflikten brauchbar, welche Konzepte wären vorbeugend anzuwenden, damit es gar nicht erst zu Eskalationen, zu Konflikten kommt. Viele der derzeitigen Konflikte sind auch zumindest auch religiös oder ethnisch motiviert. Das heißt, hier wären ganz viele langfristige Strategien anzusetzen, um generell das Konfliktpotenzial überhaupt mal zu reduzieren. Und das würde einfach in vielen Fällen tatsächlich eben auch Geld kosten. Und bei allem, was jetzt an Plänen und Aktivitäten und sonstigem unternommen wird, denke da gerade daran, dass die libysche Küstenwache mit 80 Millionen aus dem EU-Topf gefördert werden soll. 80 Millionen sind im Verhältnis zu dem Geld, was man bräuchte, um Fluchtursachen wirklich zu bekämpfen, denn das ist ein Pappenstiel. Und deshalb einigt man sich immer schneller auf die Bekämpfung der Flüchtlinge als auf die Bekämpfung von Fluchtursachen. Ein anderer Punkt ist natürlich, dass auch die Legislaturperioden jetzt nicht enorm ausgedehnt sind und die Politik häufig nur daran denkt, was schaffen wir im nächsten 5-Jahresplan oder in der nächsten Legislaturperiode. Und auch da ist in Sachen Fluchtursachenbekämpfung nicht wirklich ein Blumentopf zu gewinnen. Also legt man sich eher darauf fest, dass die Flüchtlinge nicht herkommen können und hat damit zumindest mal einen Teilerfolg, jedenfalls bei Teilen der Bevölkerung, erzielt.
Was ist denn so die Gemengelage, vor der man da steht, wenn man versucht, die tatsächlichen Ursachen von Flucht und Vertreibung zu suchen? Also gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, da durchzugucken und konkrete Ursachen auszumachen?
Nur wenn wir uns ein paar Konflikte angucken, dann sehen wir ja, dass sie größere, auch regionale Konflikte sind. Ne? Das gilt für den Konflikt in Syrien, das gilt für Afghanistan, das gilt für die Region der großen Seen, also Ruanda, Kongo, Kongo-Brazzaville und Ähnliches. Das sind nicht Konflikte, die jetzt einfach und schnell zu lösen wären. Das bezieht ganz viele regionale Parteien mit ein. Das bezieht natürlich auch ganz viele internationale Interessen und Akteure mit ein. Das ist ja, denke ich mal, irgendwie jeder, der die Zeitung liest, einigermaßen bekannt, dass in Syrien der Konflikt von ganz vielen Interessen gespeist und eben angefeuert wird. Und da zu gucken, mit welchen Leuten kann man, mit welchen Leuten kommt man zu tragfähigen Kompromissen, was sind auch die Motive der verschiedenen Akteure, der verschiedenen Partner. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Waffenruhe im Süden Syriens betrachten, dann haben sich da drei Akteure zusammengetan und haben das beschlossen, und das zeigt, dass sehr viel mehr möglich ist, aber möglicherweise die politischen Interessen gar nichts mit Syrien zu tun haben, sondern mit dem Standing des Iran, Russlands oder anderer eben in der Weltpolitik. Und da sehen wir natürlich, dass Konflikte zu lösen eine komplexe Geschichte ist. Eine weitere Thematik, die wir unter dem Thema Fluchtursachen natürlich fassen, ist die ökologische Degradierung von Böden, ist Klimawandel, ist der Fakt, dass afrikanische Staaten oder auch andere, es gilt nicht nur für Afrika, einfach mit den Folgen dieses Klimawandels einfach alleine gelassen werden, dass da Entwicklungshilfe nicht wirklich greift, dass auch das Interesse Europas oder europäischer Staaten zu anderen Verhältnissen zu kommen, überhaupt nicht ausgeprägt ist. Das sieht man an diesen Handelsabkommen, den sogenannten EPA, wo einseitig nach Vorgaben, die längst überholt sind, versucht wird, afrikanischen Staaten aufzudrücken, dass sie ihre Märkte öffnen, sodass Europa besser exportieren kann und damit eben möglicherweise den Rest der einheimischen Märkte, die noch funktionieren würden, kaputt macht. Und das sind natürlich auch, das gilt jetzt nicht als Flucht im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention, wo Konflikte, politische Vertreibung etc. als Ursachen genannt werden. Aber das ist natürlich eben auch die Ursache für einen großen Teil von Leuten aus Afrika, dass sie aus einer absoluten Perspektivlosigkeit, aus der Einsicht, dass mit den politischen Eliten, die ihr Land beherrschen, kein Staat zu machen ist und keine Besserung zu erwarten ist, dass sich die Leute dann auf den Weg machen. Das sind natürlich auch Aspekte, die es zu betrachten gelte und die auch wiederum jetzt keine wirklich kurzfristigen Lösungen versprechen. Aber trotzdem, man könnte da sehr viel machen. Es gibt auch durchaus ein paar Ansätze des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, die in die richtige Richtung gehen. Aber generell gibt es da wenig Unterstützung. Wenn der Entwicklungsminister Müller von der CSU seine teilweise guten Vorschläge macht, dann kriegt er von den Unionsparteien, von seiner eigenen Partei, relativ wenig Beifall. Das zeigt, dass die Rede von der Fluchtursachenbekämpfung dann doch eher so eine Sonntagsredenqualität hat und eher auf dem Papier existiert.
Jetzt haben Sie schon gesagt, dass ganz viel, was die EU da an Politik gemacht hat, aus Eigeninteresse letztlich bestand. Trotzdem sind ja ganz viele der getroffenen Maßnahmen so ummantelt mit ganz selbstlosen Begriffen wie eben Entwicklungspolitik und Entwicklungshilfe oder Investitionsmaßnahmen, solche Sachen. Da bleibt dann anscheinend aber nicht so viel von übrig, wenn man sich die Projekte anschaut, oder?
Das ist eine schwierige Sache. Ich denke, da ist den meisten Staaten einfach das Hemd näher als die Jacke. Und man kann zum Beispiel diese Fischereipolitik vor den westafrikanischen Küsten betrachten. Da sind zum Beispiel sehr viele, unter anderem eben auch europäische, vor allen Dingen spanische Fischtrawler unterwegs. Natürlich hat Spanien dann ein Interesse, eben die eigene Fischwirtschaft zu unterstützen und im Konkurrenzkampf zu fördern. Und wenig Interesse, den Senegalesen zum Beispiel da mehr Möglichkeiten zu geben, ihre Fischwirtschaft zu stützen und irgendwie am Leben zu erhalten. Ne, das heißt, wenn es direkt zu Interessenkonflikten kommt, dann gelten natürlich einfach wirtschaftliche Interessen und das sind die eigenen. Ne, das sind jetzt nicht die Interessen, dass man, sagen wir mal, über eine Stützung senegalesischer Fischwirtschaft dazu beitragen würde, dass weniger Senegalesen sich nach Europa oder in andere Länder aufmachen, weil sie dort eine Lebensgrundlage suchen, die zu Hause nicht mehr zu finden ist.
Ja, die EU und ja, verschiedene Länder der EU gehen also mit Fluchtländern bestimmte Partnerschaften, bestimmte Deals ein. Letztlich zumindest unter dem Vorwand, den Zuzug von Asylsuchenden vermeiden zu wollen oder ja, den Anreiz zu nehmen, zu fliehen. Trotzdem, wenn die Realität jetzt gar nicht wirklich so aussieht, warum gehen denn dann diese Partnerschaftsländer solche Deals ein? Was bringt ihnen das? Welcher Nutzen steht für die dahinter?
Nur wir müssen bei den Ländern, wie es so schön heißt, müssen wir ein bisschen differenzieren zwischen einer politischen Elite, die häufig nicht im Interesse des Landes handelt. Es gibt in vielen afrikanischen Staaten gibt es eine wenig ausgeprägte Mittelschicht, aber eine Oberschicht, in der sich relativ wenige Leute und Parteien, Interessensgruppen die Macht teilen. Und dann gibt es eine Bevölkerung, die sehr wenig Einfluss hat, die häufig nur in einem begrenzten Sinne demokratische Teilhabe hat an den politischen Strukturen oder an den Geschicken des Landes. Und diese politische Elite, die ist jetzt nicht ausschließlich korrupt, aber ist natürlich immer gefährdet, dass sie ihre Interessen auch nach vorne stellt. Wir haben zum Beispiel den Fall der Kapverdischen Inseln. Da wurde eine Mobilitätspartnerschaft eben mit einer begrenzten Gruppe dieser Politiker ausgehandelt. Und dann wurden natürlich genau diesen Politikern und ihren Familien wurden Visaerleichterungen, also Möglichkeiten, ohne Visa in die EU-Staaten zu reisen und so weiter, in Aussicht gestellt. Und natürlich haben diese Politiker dann diese Mobilitätspartnerschaft mitgetragen, unterzeichnet, die eigentlich zum Ziel hat, eben die Migration von normalen Leuten, von normalen Arbeitssuchenden, von ärmeren Leuten aus Kap Verde in die europäischen Staaten zu unterbinden. Ne? Das heißt, die einen haben Vorteile gekriegt, also eine kleine Minderheit von, weiß ich nicht, 100 Personen oder plus ihre Familien, damit die große Mehrheit einfach ausgeschlossen bleibt und von den Kapverdischen Inseln in Richtung Europa nicht mehr runterkommt. Und so laufen sehr viele dieser Deals, also es wird mit einer politischen Elite und nicht einem Land Mali, Senegal oder Kap Verden verhandelt. Und entsprechend gibt es natürlich auch die Interessen einiger Staaten, da auf europäische Vorschläge zur Migrationsbekämpfung einzugehen. Es gibt natürlich aber auch gute andere Beispiele wie Senegal oder Mali, die zum Beispiel Verträge mit der Europäischen Union oder mit einzelnen Staaten, Frankreich zum Beispiel, eben nicht unterzeichnen, weil sie sagen, uns sind die Migranten wichtiger als eben gewisse Privilegien, die uns da angeboten werden, Gelder, von denen wir erwarten können, dass wir auch einen Teil in unsere privaten Taschen abzweigen können. Das deutet darauf hin, dass afrikanische Staaten nicht wirklich irgendwie mit leeren Händen in diese Verhandlungen gehen. Und deshalb sind das einfach teilweise auch sehr zähe Geschichten, mit denen die Europäische Union und Deutschland sich da rumschlagen müssen.
Nun rühmt sich ja gerade Deutschland gerne mit so einer Vorreiterrolle, was so Menschenrechte angeht. Was Sie jetzt aber eben erzählt haben von zum einen eben politisch korrupte Eliten in Ländern, also zum Teil auch korrupte Eliten, die da mit ins Boot geholt werden oder auch was in dem Positionspapier steht, wo es sehr klar heißt, dass Europa da Menschenrechtsverletzungen Vorschub leistet. Was steht denn da dahinter?
Nur wir haben eine ganze Reihe, also inzwischen läuft diese Migrationsverhinderungs- oder Bekämpfungspolitik ja schon seit 15 Jahren oder so. Wir haben eine ganze Reihe von Modellen gesehen, wo mit sehr autoritären Regimen verhandelt worden ist, also wo ganz klar die Regime für gravierende Menschenrechtsverletzungen zuständig sind. So Mauretanien zum Beispiel ist einer der Player, mit denen in dem Falle Spanien sehr gute Migrationsbekämpfungsstrategien gemeinsam entwickelt hat, wo die Mauretanier die Drecksarbeit gemacht haben und die Europäer dann gesagt haben, ja, Mauretanien ist ein souveräner Staat, da können wir jetzt nicht, da können wir ein bisschen rügen, aber da können wir nicht eingreifen. Ähnliches passiert jetzt seit mehreren Jahren in Ostafrika im sogenannten Khartoum-Prozess. Und während in Westafrika die Deutschen kaum eine Rolle gespielt haben, sind sie in den Projekten in Ostafrika teilweise federführend. Und wenn wir uns die ostafrikanischen Regierungen und Regime angucken, von Eritrea, Somalia, Äthiopien, Sudan, Südsudan, Ägypten, Tschad, dann finden wir da kein einziges, was nicht das Attribut diktatorisch oder zumindest autoritär verdient. Ne? Wo man muss in den Amnesty-Bericht gucken, wo unendlich viele Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen zum Teil begangen wurden und begangen werden von Leuten, die jetzt immer noch an der Macht sind. Und Deutschland übernimmt da in vielen Fällen eine sogar federführende Rolle oder macht auf jeden Fall energisch mit diesen Staaten zu verhandeln, mit diesen Staaten Kooperationen einzugehen, wo jetzt zum Beispiel ein Staat wie Sudan versuchen soll, Flüchtlinge aus Somalia, aus Eritrea nicht mehr durchzulassen Richtung Libyen, Richtung Mittelmeerküste. Und da sehen wir, dass da der Bock zum Gärtner gemacht wird. Das heißt, Regime, die Flüchtlinge produzieren, werden als Partner im Kampf gegen Flüchtlinge und Migration finanziert, unterstützt, ausgebildet. Und das sehen wir mit einer sehr großen Skepsis.
Was wären denn dagegen so konkrete Punkte, die Sie für eine Fluchtursachenbekämpfung, die halt diesen Namen auch verdient hat, so vorsehen würden?
Ich habe schon ein bisschen angedeutet, wir bräuchten tatsächlich Strategien wie in Konfliktregionen, wie dem Großseengebiet oder dem Horn von Afrika, wie da international vernünftig agiert werden kann, sodass da die Konflikte minimiert werden, sodass langfristig eine Konfliktlösungsstrategie auch auf die Füße gestellt wird. Das kann gar nicht anders als international passieren. Aber da sehe ich auch nicht, dass die Europäer sich da hinreichend engagieren. In vielen Fällen ist es eher so, dass man verschiedene Länder einfach eher abschreibt und nur versucht, dass da keine Flüchtlinge aus dem Land rauskommen. Dann denke ich, ist tatsächlich eben auch sind Strategien, die Alternativen zur Migration aufzeigen in diesen Ländern, sind natürlich haben natürlich auch Priorität und müssen im Verhältnis zum Beispiel auch zum Bevölkerungswachstum in diesen Staaten gesetzt werden. Man kann nicht mit ein bisschen Geld und was auch immer einer Berufsschule im Senegal, kann man nicht erwarten, dass man da wirklich mehr macht als ein Modellprojektchen. Ne? Das heißt, wenn es solche Strategien umzusetzen gilt, muss man tatsächlich mit einer relativ komplexen Strategie arbeiten. Man muss die Bildungschancen der Bevölkerung verbessern. Man muss Ausbildungsmöglichkeiten schaffen, die eben auch es den Leuten dann ermöglichen, in ihrer Gegend, da wo sie herkommen, da wo sie eigentlich auch nicht notwendig weg wollen, Erwerbsmöglichkeiten zu schaffen. Und gleichzeitig muss man die Migration, die es ja einfach gibt, muss man einfach in einem sehr viel breiterem Maße auch zulassen und muss sie unterstützen, statt sie zu bekämpfen. Weil was wir sehen in vielen Ländern ist, dass die jungen Leute nicht einfach nur aus ökonomischer Not woanders hingehen wollen, sondern auch, weil sie wirklich als Teil der Welt fühlen. Und weil sie aus ihrem Land auch mal rauskommen wollen, weil sie reisen wollen, Erfahrungen machen, irgendwo anders arbeiten, um dann letzten Endes aber eben auch wieder zurückzugehen. Und diese Art der Migration wird gerade aus ärmeren Ländern wird sie massiv verhindert, obwohl man hier tatsächlich über mehr Migration eben auch Wege in eine bessere Entwicklung auch der Situation in den Herkunftsländern führen könnte. Also da werden einfach Chancen verspielt aus einer kleingeistigen Abwehrposition, wo es sagt, wo es heißt, wir können ja nicht alle nehmen und es ist alles schon zu viel und so weiter. Wenn man da jetzt irgendwie 300 Erasmus-Stipendien für halb Afrika in Aussicht stellt, das ist jetzt, sagen wir mal, irgendwie nicht im Ansatz eine Sache, die da zu einer Besserung der Verhältnisse führt. Also da muss auch mehr passieren in Richtung einer Liberalisierung der Migration und auch von Angeboten, dann die Leute, wenn sie zurückkehren, dann eben denen ein Umfeld zu schaffen, dass sie da auch ökonomisch auf die Füße kommen und damit einfach Möglichkeiten, auch ihr Wissen, was sie in anderen Ländern sich angeeignet haben, da produktiv einzusetzen und sinnvoll einzusetzen. Das wäre durchaus eine der ganz wichtigen Forderungen, die wir haben.
Vielleicht so abschließend, so eine breiter angelegte Strategie, wie Sie sie eben gefordert haben, würde ja ein recht großes Umdenken fordern in der Politik von EU und Bundesregierung. Jetzt habe ich vorhin erst heute früh in den Nachrichten erzählt, dass die europäischen Außenminister den Export von Schlauchbooten zur Rettung von Geflüchteten aus dem Mittelmeer einstellen wollen. Also zumindest was diese Abschottungspolitik angeht, scheint sich der Kurs der EU da eher fortzusetzen. Wie hoch ist denn die Chance und was muss da passieren, dass die EU und die Bundesrepublik, ihre Bundesregierung, ihre bisherige Strategie der Fluchtursachenbekämpfung ändern?
Also ich glaube, dass die Flüchtlinge, die jetzt seit 2014, 2015 gekommen sind, dass die auch eine große Chance bereithalten, dass wir uns auch gesellschaftlich mit dem Thema Flucht, mit auch einem teilweise zwangsweise erweiterten Horizont rumschlagen müssen. Die Bundespolitik ist ja auch immer ein Abbild dessen, wie kleingeistig wir hier in Deutschland sitzen und uns eigentlich nicht rumscheren, wie es jetzt in Westafrika oder in Afghanistan aussieht. Und das hat aber die Situation, die Anwesenheit der Flüchtlinge, finde ich, schon deutlich geändert, schon in manchen Punkten zum Positiven gewandelt, sodass ganz normale Leute, die hier auf dem Land sitzen, gemeinsam mit Senegalesen überlegen, welche Chancen hätten diese Leute nach einer Rückkehr da irgendwelche Projekte aufzuziehen oder irgendwas zu machen. Da sehe ich tatsächlich eine der Chancen. Ansonsten ist das, diese Schlauchboot-Verbotsaktion ist genauso hilflos wie kurzsichtig, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Ne? Auch die europäischen Kompromisse sind natürlich auch immer so gestrickt, dass so kleine Maßnahmen, die nicht viel kosten, die eher repressiv sind, dass die viel schneller Zustimmung finden, auch von Staaten, die überhaupt keine Migration haben wollen, innerhalb der Europäischen Union, als irgendwelche Projekte, die möglicherweise auch Geld kosten, die längerfristig angelegt sind, die auch mehr Bewegungsfreiheit erlauben würden. Das sind, denke ich mal, umstrittene Sachen. Aber perspektivisch, denke ich, auch mit dem Klimaschutz und Klimawandel, gucken wir auf eine lange, lange Diskussion zurück. Und da hat sich schon ein kleines bisschen was zum Besseren getan. Das wird in der Migration und Flüchtlingspolitik auch nicht anders gehen. Irgendwann werden wir realisieren, dass eben nicht nur wir Reisefreiheit gerne in Anspruch nehmen, sondern dass das auch für andere gilt. Und dass aber auch für andere gilt, dass sie nach einer Reise oder Arbeitsmigration auch gerne wieder nach Hause fahren, wenn sie es eben können und wenn sie es in Sicherheit tun können.
Und jetzt eine kleine Pause mit Musik zum Thema. Holger Börner, Fluchtursachen.
Jeder Mensch hat ein Recht, sich zu bewegen, in Häusern statt schrecklichen Knästen zu leben, auf echte Verpflegung statt einem winzigen Gutschein. Deutschlands Gesetze, die Tinte muss Blut sein. Denn die meisten, die fliehen, die sterben an Grenzen. Für euch sind es Paragraphen, für uns sind es Menschen, die einen Grund haben zu fliehen, während deutsche Konzerne...
Leider dürfen wir das Stück im Podcast nicht ausspielen. Aber ihr findet es unter Holger Börner oder auch Burner geschrieben, mit dem Titel Fluchtursachen, unter YouTube. Und nun ein Gespräch über die Festung Europa mit Konrad Schuler vom Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung in München. Er ist Mitautor des Reports Nummer 104 dieses Instituts mit dem Thema Auf der Flucht, Fluchtursachen, Festung Europa, Alternativen. Wir übernehmen das Gespräch von Radio Lora München. Deutschland wurde nach Angela Merkels Einsatz für das Grundrecht auf Asyl als Sozialamt der Welt bezeichnet. Die erste Frage an Konrad Schuler ist, ob dies richtig ist und ob Deutschland sich an dieser Aufgabe wirtschaftlich übernommen hat.
Es ist deshalb völlig falsch, weil Deutschland in der Tat reich genug ist, um die Flüchtlinge zu finanzieren, die Integration der Flüchtlinge. Auch den ersten Akt, wo es um die Sicherstellung geht, solange sie kurz im Lande sind, und dann der ganze Integrationsprozess. Das zusammen wird hinauslaufen auf etwa 30 Milliarden pro Jahr bei 1 Million Flüchtlingen. Es gibt nun eine Untersuchung des Deutschen Städtetags. Der ist ja völlig unverdächtig, dass er zu links sei. Dieser Deutsche Städtetag hat herausgefunden, dass man auf 25 bis 30 Milliarden kommt im Jahr. Wenn man nun die abziehen würde von den öffentlichen Mitteln, die vorhanden sind, dann könnte man das sogar tun mittlerweile aus dem Haushaltsüberschuss. Der deutsche Fiskus hat im letzten Jahr einen Überschuss erzielt von 31,4 Milliarden Euro. Selbst wenn man die 30 Milliarden bezahlen würde, aus diesem Haushaltsüberschuss bliebe immer noch eine mehr als schwarze Null übrig. Der zentrale Punkt ist für mich aber, dass die Kosten möglicherweise noch um einiges steigen würden. Man muss ja auch auf die Fluchtursachen gehen. Und die Fluchtursachen sind einmal Kriege, das ist der wichtigste Fluchtgrund, dass die Menschen aus Regionen fliehen, die von Kriegen verwüstet werden. Der zweite Grund ist Armut, soziales Elend, dem man entgehen will. Und der dritte Grund ist Umwelt. Also die Umweltschäden sind so hoch, dass Greenpeace damit rechnet, dass im Jahr 2040, das ist bald in 24 Jahren, etwa mindestens 200 Millionen Flüchtlinge auf der Flucht sind, auf einer großen Völkerwanderung, Flucht vor Umweltkatastrophen wie Dürren, Überschwemmungen und so weiter. Wenn man diese Fluchtursachen bekämpfen will, also warum finden denn die Kriege statt? Die Kriege finden statt in erster Linie, ich fasse es jetzt mal zusammen, weil der Westen ganz bestimmte Dominanzen in vielen Regionen ausüben will. Die Mehrzahl der Flüchtlinge kommt aus Syrien. Nummer 2 und 3 stehen der Irak und Afghanistan. Das sind alles Länder, die empfindlich verwundet, verletzt, zerstört wurden durch Interventionen des Westens. Die USA voran, aber Deutschland immer mit dabei. Also wenn man das abstellen würde, würde das natürlich die Rüstungsindustrie was kosten, unsere Rüstungsexportwirtschaft was kosten. Es würde den Zugriff der westlichen Konzerne auf die Ressourcen in diesen Regionen lindern. Also die Kosten könnten größer werden. Nur man muss es also sehen, wenn man das Flüchtlingsproblem global wirklich lösen will, hat man es zu tun mit dem globalen Kapitalismus, fasse ich jetzt mal zusammen. Krieg, Elend, auch Überschwemmungen. Das hat ja damit zu tun, dass die westliche Produktions- und Lebensweise zu einer ständigen Verhunzung des Klimas führt. Also alles das würde sich auf einige Billionen im Jahr belaufen. Aber wir können das finanzieren, wenn man wirklich an die Vermögen der großen Konzerne und der reichsten Familien geht. 17% des gesamten deutschen Vermögens sind 1,5 Billionen Euro, sind in den Händen von 40.000 Haushalten in Deutschland. Würde man die nur mit 2% Vermögensteuer belegen, dann würde das im Jahr 30 Milliarden Euro erbringen. Man muss heran an das Vermögen der Reichen, wenn man genügend Geld haben will, um global in der Flüchtlingsfrage an die Ursachen heranzukommen. Und bis diese Ursachen abgestellt sind, muss man ja mit den Millionen Flüchtlingen leben. Die müssen in Solidarität, in einem gewissen Wohlstand, zumindest in sozialer Sicherheit aufwachsen können, sich entwickeln können. Das alles kostet relativ viel, glaube ich. Es geht nur mit einer grundlegenden Veränderung der Gesellschaft.
Ja, Sie haben jetzt da reingebracht die externen Kosten, die natürlich Fluchtursachenbekämpfung hätte, aber halt auch die gesellschaftlichen Kosten, wenn man sagen möchte, man möchte sich darum bemühen, die Gesellschaft friedlich zu halten. Und dann kommen Sie auf Slavoj Žižek, der selber gesagt hat, es braucht einen neuen Klassenkampf. Man muss sich mal wieder darum bemühen, dass Reiche mehr besteuert werden. Und seit der Rot-Grün die Vermögensteuer nochmal runtergesetzt hat, ist es in Deutschland jetzt sehr schlimm gelaufen. Das sind ja 60 Milliarden Euro, die dann durch die Einführung der erhöhten Mehrwertsteuer wieder reingebracht wurden. Jetzt könnte man sagen, warum werden die Vermögensteuer nicht wieder erhöht?
Die Vermögensteuer ist im Grunde abgeschafft. Also sie ist nicht nur verringert, sondern sie ist weg. Es gibt außer der Erbschaftssteuer und da ab sehr hohen Beträgen keine Vermögensteuer. Eine definitive Vermögensteuer auf existierendes Vermögen existiert gar nicht, ist gleich null. Warum ist das so? Das ist übrigens 1997 passiert durch die damalige Regierung. Es hat damit zu tun, dass das große Geld den direkten und massiven Zugriff auf die Politik hat. Dass Berlin, wie früher Bonn, funktioniert im Interesse der Reichen und der großen Konzerne. Deshalb gibt es keine Vermögensteuer. Man hat ja nicht nur die Vermögensteuer reduziert bzw. auf Null gebracht, sondern man hat auch die Einkommensteuer und den Spitzensteuersatz erheblich gesenkt. Der war damals bei 60%, der ist jetzt bei 45%. Die Kapitalertragssteuer, die zu zahlen ist, liegt bei 25%. Also Einkommen, was aus Kapital erzielt wird, wird sehr viel niedriger besteuert als Einkommen aus Arbeit. Das alles zeigt, wir haben eine Politik, die sich orientiert am Wohl des großen Geldes.
Und die versucht, dieses Geld auch im Land zu lassen. Alle Wünsche nach höhere Besteuerung der Reichen dadurch abzuwehren, dass sie sagen, sie müssen die Leute ja im Land halten, sonst zahlen sie gar keine Steuern mehr. Also sind die Starken, die eigentlich für die Schwäche der Schwachen in Deutschland verantwortlich sind. Trotzdem wird jetzt eher nach unten gedreht. Sozialschwache treten auf Flüchtlinge ein.
Ja, sie werden aufeinander gehetzt. Die Sozialschwachen haben die Sorge, dass die finanzielle und sonstige soziale Versorgung der Flüchtlinge zu ihren Lasten geht, weil sie das Verfahren bei uns kennen. Dem muss man einen Riegel vorschieben. Man muss klar machen, wir wollen unbedingt die solidarische Haltung gegenüber den Flüchtlingen. Erstens. Zweitens, wir wollen das aber nicht auf Kosten der sozial Schwachen, sondern wir wollen es auf Kosten der Reichen, der wirtschaftlich Mächtigen. Übrigens, wenn Sie sagen, das Argument sei, die im Land zu lassen, deshalb müsse man sie gut behandeln, das kennt ja eine große Ausnahme, das ist die Steuerflucht. Es gibt ja nun Flüchtlinge dieser Art. Der EU gehen im Jahr, sagt der Steuerkommissar, etwa 1 Billion, das sind 1.000 Milliarden Euro pro Jahr, entgeht er durch die Umgehung und die Hinterziehung von Steuern. Der jetzige EU-Kommissar war ja früher mal Ministerpräsident von Luxemburg. Luxemburg ist ein besonderes Land, wo die Steuerflüchtigen unterkommen. Das ist aber nicht das einzige, Liechtenstein und so weiter. Würde man das schließen, hätte man 1 Billion mehr. Das wäre das 30-fache dessen, was man pro Jahr für die Flüchtlinge braucht.
Woher kommt dann eigentlich, dass die Leute wütender sind auf arme Wirtschaftsflüchtlinge als auf reiche Wirtschaftsflüchtlinge, also auf Leute, die ihr Geld lieber aus dem Land bringen, um weniger Steuern zu zahlen, anstatt dass sie sich mit denjenigen solidarisieren, die ähnlich wenig wie sie verdienen oder noch weniger?
Weil die ganze Gesellschaft, die gesamte Kultur, die Werte, von denen so oft die Rede ist, ja, darauf hinausläuft, jeder ist seines Glückes Schmied, jeder ist verantwortlich für sein Schicksal. Wer oben ist, ist zu Recht oben, sagt der Neoliberalismus. Und viele der Verlierer in der Gesellschaft haben diese Werte verinnerlicht. Sie glauben tatsächlich, sie sind zu Recht die Verlierer. Und sie sind eben in diesem harten Leistungswettbewerb die Schwächeren. Und nun kommen also Leute, die sind noch schwächer. Die wollen aber an ihre Töpfe ran. Das ist ihre Sicht der Dinge. Deshalb muss man die abwehren. Das ist verheerend. Aber das ist, glaube ich, der soziale Mechanismus, der da abläuft. Sind konkurrierende Gruppen. Man steht nicht in Konkurrenz zu den Reichen, man steht in Konkurrenz zu den anderen Armen. Das ist die Perversion dieser Werteordnung.
Sie haben auch einen Untertitel in Ihrem ISW-Report, die Festung Europa. Können Sie dazu noch was sagen?
Nun, das kann man sehr aktuell ja sehen mit der Verhandlung mit der Türkei. Man versucht, das ist das Mantra, dass man sagt, wir brauchen den Schengen-Raum, das heißt also die Freizügigkeit innerhalb der Grenzen Europas. Das setzt voraus, dass die Außengrenzen gesichert wird. Also das Problem der Flüchtlinge wird zu einem Problem der Außenstaaten Europas, Griechenland. Auf der anderen Seite die Türkei. Es gibt eine militärische Abteilung dafür, die heißt Frontex. Es gibt jetzt einen NATO-Verband, einen Marineverband zwischen der Türkei und Griechenland. Der steht übrigens unter deutschem Kommando, der nun mit Kriegsschiffen verhindern soll, dass die Flüchtlinge übersetzen. Also das ist diese militärische Abschottung an den Außengrenzen. Das wird dann immer von Frau Merkel unter dem Rubrum verkündet, Bekämpfung der Ursachen, als wäre das die Ursache. Sie sagen, wenn es uns gelingt, einen eisernen Vorhang zu errichten zwischen der Türkei und Europa, den EU-Grenzen, dann haben wir eine Fluchtursache beseitigt, was natürlich Unfug ist, weil die Türkei explodieren wird, wenn nach wie vor Millionen und Abermillionen, derzeit sind 2,5 Millionen Syrer allein in der Türkei. Das ist keine Lösung, es ist ein Abladen der Probleme an den Außengrenzen der EU.
Es geht ja sogar so weit, dass man die Diktaturen, aus denen die Leute fliehen wollen, auch wieder zu einer Festung umbaut, in der die Leute dann drin bleiben sollen, wie Eritrea beispielsweise.
Eritrea oder Libyen hat man es auch versucht. Das gehört mit zu diesen Tricks. Auch diese Umgehung des Asylrechts in Deutschland. Wir haben ja einen Artikel 16a Grundgesetz, der festlegt, politisch Verfolgte genießen Asyl. Dann gibt es einen Zusatz seit 1992, 93, der besagt, aber nicht, wenn sie aus sicheren Drittstaaten kommen. Und der Bundestag kann mit Zustimmung des Bundesrats festlegen, wer ein sicherer Drittstaat ist. So hat man also jetzt die Maghreb-Länder, Marokko, Algerien, Tunesien, zu sicheren Drittstaaten erklärt. Das heißt, wer aus diesen Ländern kommt, kann sich nicht auf die Genfer Flüchtlingskonvention berufen und wird abgewiesen. Das ist ja auch ein Trick, dass man die Leute zurückdrängt in die Länder, aus denen sie eigentlich fliehen wollen. Es gibt dann seit Otto Schily, dem damaligen Innenminister der SPD, bis heute den Versuch, Auffangzentren, Registrierungszentren bereits in Afrika zu haben oder bereits in Syrien, um an Ort und Stelle bereits die Leute dazu zu verurteilen, nicht herauszukommen. Das gehört alles zum Konzept Festung Europa.
Die Kampagne Fluchtursachen bekämpfen widmete sich schon im Jahr 2016 einer grundsätzlichen, systemischen Analyse der Gründe für die existenzbedrohenden Lebensbedingungen für die Menschen in vielen Ländern Afrikas, die letztlich als Fluchtursachen anzusehen sind. Diese Kampagne kam in ihren Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass es das kapitalistische Wirtschaften ist, in dem es primär um Konkurrenz und Profite geht, was mit seiner neokolonialistischen Ausbeutung von Rohstoffen und Menschen in Afrika zur Verelendung des Kontinents beiträgt. Statt den afrikanischen Ländern in ihrer Entwicklung zu helfen, richtet es ihre Ökonomien durch die rücksichtslose Ausbeutung von Rohstoffen und Menschen zugrunde. Johanna von Radio Dreiecksland spricht mit Moritz, der in der Kampagne aktiv ist.
Die offensichtlichste und am meisten akzeptierte Fluchtursache derzeit, würde ich sagen, ist Krieg. Ansonsten noch besser sozusagen politische und religiöse Verfolgung. Wer vor Armut flieht, ist ein Wirtschaftsflüchtling. Ihr schreibt auf eurer Website zur Kampagne, den Fluchtursachen und Gründen gemein ist, dass sie letztlich zurückzuführen sind auf Ausbeutung und Unterdrückung, auf das weltweite Wirken eines mörderischen Wirtschaftssystems, in dem es primär um Konkurrenz und Profite geht. Warum hat der Kapitalismus als Fluchtursache für euch eine doch recht zentrale Bedeutung?
Zunächst einmal wollten wir diese grundsätzliche Problematik einfach benennen, die jetzt nicht nur auf diese aktuelle Diskussion bezüglich dieser riesigen Völkerwanderung da eine Gültigkeit hat, sondern die schon seit Jahrzehnten, also seit dem Existieren im Grunde genommen des Kapitalismus, immer zu denselben Konsequenzen führt. Kapitalismus bedeutet in vielerlei Hinsicht das Erwirtschaften von enormen Profit auf der einen Seite, was wiederum dazu führt, dass auf der anderen Seite gewisse Menschen diesen Profit auch erwirtschaften müssen. Die wiederum nicht daran beteiligt werden an irgendeiner Art von sozialem Ausgleich beziehungsweise irgendwo einem gerechten und fairen Leben, wo sie mit irgendwie dieses erwirtschaftete Kapital dort auch zur Verfügung stehen haben. Wir haben ein Riesenproblem damit, dass 90 Millionen Flüchtlinge weltweit über den Planeten wandeln. Die fallen alle nicht vom Himmel. Es sind alle auch nicht unmittelbar das Resultat von dem, was man hier teilweise als Bürgerkrieg oder als direkte Kriege und so weiter irgendwo benennt, sondern letztendlich auch von Umständen, die einfach geschaffen worden sind. Über 500 Jahre Kolonialismus, über die Zeit dahinweg hinaus, wo große Unternehmen, weltweite Unternehmen einfach ganze Länder mehr oder weniger in Anspruch genommen haben, um dort eben entsprechend Rohstoffe abzubauen, Arbeitskräfte zu nutzen, ganz speziell eben Energiequellen, das ist ein ganz großes Thema, um einfach diese großen industriellen Zentren auf dieser Welt am Laufen zu halten. Und für diese Zwecke ist es ganz besonders wichtig, möglichst billig, am besten für überhaupt keinen Aufwand, eben entsprechende Ressourcen und Menschenmaterial irgendwo zu akquirieren, um letztendlich so billig wie möglich produzieren zu können. Das führt im Umkehrschluss dann dazu, dass auf der einen Seite viele, viele Produkte hier in den industriellen Zentren billig verarbeitet werden können und auf der anderen Seite dazu, dass 2/3 dieses Planeten quasi hinterlassen werden mit gigantischen ökologischen Katastrophen, aber auch mit Lebensbedingungen, die de facto einem Kriegszustand gleichen. Also damit meine ich täglichen Kampf ums Überleben durch 700 Millionen Menschen auf der Welt, die unmittelbar vom Verdursten bedroht sind oder eine ähnlich hohe Zahl an Menschen, die keinen Zugang zu Nahrungsmitteln haben. Dann gibt es so und so viele Millionen Menschen auf der Welt, die im Grunde genommen an heilbaren Krankheiten täglich in Massen sterben. Es ist tagtäglich ein Kampf ums Überleben und es ist nicht klar, wenn diese Menschen ihren Tag beginnen, ob sie diesen Tag lebend beenden können. Da geht es jetzt keineswegs um klassische Kriegsszenarien, wo Armeen oder irgendwelche bewaffneten Menschen aufeinander losgehen, sondern um eine strukturelle Problematik, die zur Folge hat, dass eben Millionen von Menschen auf dieser Welt arbeiten, um letztendlich irgendwo ein Stück Existenz für sich zu sichern, das aber nicht gewährleistet ist durch irgendeine Bezahlung oder ein soziales Sicherungssystem, sondern durch knallharte Ausbeutung diese Leute in einer Abhängigkeit drinstecken. Auf der einen Seite arbeiten müssen, um irgendwas zu kriegen, aber keine Sicherheit bekommen haben, dass sie tatsächlich irgendwo einen Anspruch drauf hätten. Das heißt, man wirtschaftet dadurch die komplette Welt quasi irgendwo zugrunde und treibt Menschen dazu natürlich in die Flucht. Die Menschen haben keinerlei Möglichkeit, tatsächlich ihr Leben zu sichern, irgendwo Geld aufzubringen, um eigene zum Beispiel Wirtschaftskreisläufe zu starten oder das Lebensnotwendigste zu kaufen. Und die Problematik darin besteht, dass das nicht ein abstraktes Moment irgendwo in Afrika ist. Jeder kleine und mittelständische und große Betrieb hier auch in der Bundesrepublik arbeitet eben mit Materialien, die allesamt, ob das jetzt einfach Kabelschläuche sind, ob das in einem Bleistift drin ist, ob das in irgendeinem Werkzeug drin ist, da wird mit Materialien gearbeitet, die eben exakt aus den Regionen kommen und die exakt das Resultat sind von diesen Ausbeutungsstrukturen, die uns hier in diesem unbedarften Deutschland dann auch noch das Arbeiten irgendwo überhaupt erst möglich machen. Geschweige denn von all diesen Ressourcen, die wir hier brauchen, um Autos, Computer und was auch immer herzustellen. Das heißt, es ist kein abstrakter Umstand, sondern eigentlich ein sehr, sehr unmittelbarer Zusammenhang, den man jetzt versucht, irgendwie zu kaschieren, indem man einfach erstens Symptombekämpfung betreibt, also möglichst viele Grenzzäune errichtet, die Polizei massiv aufrüstet, ganz repressive Asylgesetzgebungsverfahren in die Welt setzt oder letztendlich dann auch irgendwelche Vereinbarungen trifft mit Diktatoren in Ostafrika oder in der Türkei. Das sind Symptombekämpfungsgeschichten von einem angeblichen Flüchtlingsproblem, wo doch das eigentliche Problem die Ursache im Grunde genommen dieses massenhaften Fliehens darstellt. Und das sind einfach diese elendigen Bedingungen weltweit, die einfach aufgrund eines Wirtschaftssystems gesetzt werden, dass es in seiner eigenen Logik notwendig hat, möglichst billig und möglichst viel quasi zu produzieren, um das letztendlich konkurrenzfähig dann weltweit weiterverkaufen zu können. Dieser gnadenlose Konkurrenzkampf zwischen Kapitalistinnen Listen, führt letztendlich dazu, dass diese Preise immer weiter aus der Welt gedrückt werden und je weniger irgendwelche Rechtskonglomerate irgendwo existieren auf der einen Seite, desto mehr Möglichkeiten haben letztendlich Unternehmerinnen und Unternehmer zur Verfügung in fernen Ländern letztendlich mit ziemlich perfiden Methoden die Menschen zum Arbeiten zu zwingen.
Das sind so die Verhältnisse in den Herkunftsländern flüchtender Menschen, die sie eben in die Flucht zwingen. Die gleichen Verhältnisse wirken sich aber letztlich auch hier aus. Ihr schreibt, die Spaltung der Bevölkerung hierzulande angesichts der ankommenden Flüchtlinge trage ihrerseits zur weiteren Ausbeutung bei. Wie funktioniert das?
Also zunächst einmal gab es ja die große Panik hier von vielen Populistinnen in den bürgerlichen Parteien, ganz besonders aber auch eben diese faschistischen Parteien und Organisationen, dass letztendlich durch diese Menschen, die hier Schutz suchen, diese sozialen Sicherungssysteme kollabieren würden und dass letztendlich hier ein massiver Wohlstandsverlust irgendwo anstehen würde. Das ist so die große populistische Panikmache gewesen. Im Grunde genommen geht es um Folgendes. Gerade in Regionen, die es mannigfach gibt in der Bundesrepublik, wo es große, große Arbeitslosenzahlen gibt, insbesondere in den neuen Bundesländern in der ehemaligen DDR, da leben viele, viele Menschen schon seit Jahrzehnten, im Grunde genommen seit der sogenannten Wiedervereinigung, in relativen Armutsverhältnissen. Es gibt eine extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit. Es gibt eine Stadtflucht, Gegenden sterben so nach und nach aus. Die Leute sind arm, so nach einer klassischen Armutsdefinition der Europäischen Union. Jetzt werden von Populistinnen Argumente geschürt, wie wenn sich zu diesen armen Leuten noch mehr in Anführungszeichen arme Leute dazugesellen, dass sie noch ärmer werden. Und genau diese völlig krude Logik im Grunde genommen benutzen Populisten und Populistinnen, diese Menschen aufzuheizen und rassistische Ressentiments zu schüren, um letztendlich die Bevölkerung zu spalten, anstelle letztendlich zu begreifen, dass es ihnen von vornherein relativ schlecht ging und dass die Karten schon seit eh und je relativ unmöglich waren für sie, sodass es eigentlich eher dazu kommen sollte, logisch gesehen, dass sich jene Leute, die eben keine Perspektiven haben, die tatsächlich in Armut gehalten werden, dass dort bis zu einer Solidarisierung miteinander kommt. Also eher die prekär beschäftigten Menschen und die Geflüchteten zusammen gegen entsprechende Arbeitsbedingungen oder Lebensperspektiven gemeinsam vorgehen, anstelle dann die Spaltung in diese Gesellschaft einzubauen, um den Fokus eben wegzurichten von dem politisch gewünschten, dass es hier eben Menschen gibt, die uns irgendwas wegnehmen würden. Denn gleich diejenigen Menschen, die uns was wegnehmen, im Zweifel diejenigen sind, die hier Unternehmen leiten, die hier die Profite einsteigen, das sind die großen Banken. Es ist die komplette kapitalistische Infrastruktur im Grunde genommen, die uns das verwehrt, dass wir einen legitimen Anteil im Grunde genommen an diesem gesellschaftlichen Reichtum haben.
Gleichzeitig ist es auch die kapitalistische Wirtschaft, die zurzeit im Verhältnis zu vielen anderen Stimmen relativ stark Ja sagt zu Flüchtlingen, auch weil sie natürlich Interesse hat an einer größeren Zahl potenzieller neuer Arbeitskräfte. Ist dann die Wirtschaft nicht eher ein Verbündeter als ein Gegner in der Flüchtlingssolidarität, zumindest hierzulande in Deutschland?
Das gestaltet sich leider ganz anders. Da die politischen Vertreterinnen und Vertreter für eben die Wirtschaft in Deutschland, die ja ganz massiv eben sich dafür auch eingesetzt haben, dass bestimmte Kontingente als Flüchtlinge in die Bundesrepublik kommen, die fordern jetzt was völlig anderes. Da hat zum Beispiel die Arbeitsministerin Nahles sofort 100.000 sogenannte 1-Euro-Jobs initiiert für Flüchtlinge. Das sind jetzt keine Jobs, wo man letztendlich sich ein in Anführungszeichen normales Leben aufbauen kann, geschweige denn irgendeine Teilhabe ermöglicht. Es ist nichts anderes als prekäre Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen, die reguläre Arbeit ersetzen sollen, um letztendlich dadurch quasi für die Unternehmen billigere Arbeitskräfte anzubieten. Dies führt natürlich dazu, dass reguläre Beschäftigungsverhältnisse zunehmend verdrängt werden, um letztendlich das zu nutzen, dass Menschen in ihrer absoluten Notlage sich auch an solche prekären Beschäftigungsverhältnisse klammern. Das ist so dieser klassische Spaltungstrick, den letztendlich über die Geflüchteten da versucht wird, dass man da installieren möchte. Es gibt dann ein weiteres Logiksystem in dem Falle, dass man schon seit eh und je immer wieder von der Wirtschaft gehört hat, dass es Spitzenkräfte braucht. Das bedeutet, dass man keineswegs irgendwo die Masse an Menschen irgendwo hier aufnimmt und dann schaut, sondern man will explizit nur Expertinnen, Experten aus gewissen Ländern. Bezeichnet einige wenige, die tatsächlich auf diesem Arbeitsmarkt reguläre Beschäftigungsverhältnisse letztendlich bekommen. Der große Rest, der findet hier natürlich keine Anerkennung und ist de facto überflüssig. Weiter ist es natürlich auch so, dass die Wirtschaft sich überhaupt keine Gedanken macht, was passiert, wenn Millionen von Menschen, wie zum Beispiel in Syrien, wo 50% des Landes mittlerweile auf der Flucht ist, wenn dort diese Menschen quasi fliehen, was das auch bedeutet für die Perspektive von diesen Regionen. Wenn sämtliche Medizinerinnen und Mediziner, Architektinnen, Architekten, Rechtsanwälte, Lehrerinnen, aber auch Bauern, Studentinnen, wenn alles Mögliche in einer Gesellschaft flieht, das künftig eine Gesellschaft wieder aufbauen müsste. Das ist natürlich irgendwo eine völlige Destabilisierung dann auch nachhaltiger Natur der Herkunftsländer, wo diese Leute geflohen sind, und ist natürlich auch ein dankbares Moment der Wirtschaft, diese teilweise sehr gut ausgebildeten Menschen nach Deutschland kommen zu lassen, ohne auch einen Pfennig in deren Ausbildung investiert zu haben. Gleichzeitig engagiert man sich natürlich als deutsche Wirtschaft in keinster Weise, irgendeine Art von Beitrag zu leisten in diesen Ländern, wo eben diese Bedingungen herrschen, dass Menschen fliehen müssen, irgendwas dazu beizutragen, dass man die stabilisiert, dass man tatsächlich irgendwo Arbeitsbedingungen tatsächlich auch anbietet, die zumindest irgendwo ein menschenwürdiges Level haben. Nee, das unterliegt eben dieser klassischen Logik von diesen maximal profitorientierten Wirtschaften und dementsprechend auch die Bereitschaft, alle Konsequenzen dafür in Kauf zu nehmen, sei es die Verelendung der ganzen Welt.
Und das war's schon wieder für heute im Magazin International. Die Sendung wird wiederholt am Mittwoch, den 8. August um 11 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Axel Kleinecke. Macht's gut. Tschüss.